So, und jetzt zum letzten Teil hier unseres Seminars. Ich bin jetzt bei meiner Einteilung bei Punkt 1f. Und wenn der Herr gnädig ist und die Zeit verlängert, werden wir Punkt 2 auch noch schaffen heute. Und mir ist etwas Gutes eingefallen, dieser wichtige Teil, die Multiplikation, Schulung von Mitarbeitern. Hallo. War es nicht gut? Lag nicht an uns, nein? Weißabgleich? Hm? 1F ist der Führungsstil des geistlichen Leiters. Ich habe schon etwas gesprochen über die Entschlossenheit und die Klarheit, die wir brauchen, und die Stärke. Das geistliche Durchsetzungsvermögen. Und das, oh großes Wunder, soll jetzt gepaart werden mit Sanftmut und Demut. Niemand ist dazu imstande, außer unser Herr. Er war ein starker Leiter und er war sanft und freundlich und demütig. Hat niemals in einen Kompromiss eingewilligt, sich niemals mit der Sünde anderer irgendwie eins gemacht. Und weil er so ist und weil er in uns lebt, deswegen können wir auch so werden. Und die wunderbare Einladung unseres Herrn ist, dass wir lernen von ihm. Lern von mir, sagt er in Matthäus 11. Denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das heißt, wir müssen nicht vollkommen sein, aber wir müssen wissen, dass diese wichtigen Eigenschaften hinzukommen müssen zu einer starken Leiterschaft. Und dass wir uns befleißigen, Demut und Sanftmut zu lernen. Geistlicher Führungsstil ist eben nicht autoritär, das heißt beherrschend, bevormundend, sondern der geistliche Leiter lässt sich hinterfragen. Jeder darf kommen und fragen, warum hast du diese Entscheidung getroffen und warum macht ihr das so und so? Es wäre kein Zeichen von wirklicher geistlichen Stärke zu sagen, ich bin der Leiter, du hast kein Recht, mich so etwas zu fragen. Und ein Leiter, ein geistlicher Leiter, ist auch bereit, egal von wem, Korrektur anzunehmen. Wenn jemand sagen würde, ich bin ein Ältester und du hast mir überhaupt nichts zu sagen, dann hat er nicht verstanden, was geistliche Leiterschaft ist. Und besonders in den Ländern, wo es autoritäre Systeme gegeben hat, wie in den GUS, ist die Gefahr, dass der alte kommunistische Führungsstil auch in der Gemeinde praktiziert wird, sehr, sehr groß. Und deswegen brauchen wir wirklich die Belehrung durch das Wort Gottes, um dort die Mitte zu finden. Geistliche Leiterschaft bedeutet auch, wenn man Fehler gemacht hat, das zuzugeben und sich entsprechend zu demütigen. Und es gibt die Gefahr des Missbrauchs von Leiterschaft. interessanterweise sowohl in Gemeinden von traditioneller Prägung als auch in neuen sogenannten charismatischen Gemeinden. Und wir erleben dort manchmal, dass es dort Leiter gibt, die hart sind, die nicht hinterfragbar sind, die beherrschend sind. Und manchmal ist die Form der Manipulation und Bedrückung sogar noch ärger als in der traditionellen Gemeinde. Und man kommt dann sehr schnell mit dem Schlagwort Rebellion. Und jedes Gemeindemitglied, was mit irgendetwas nicht einverstanden ist oder eine andere Sicht von etwas hat, wird sofort als Rebell abgestempelt. Und dann muss er in die Seelsorge kommen und die rebellischen Geister werden ausgetrieben. Oder die Gläubigen werden eingeschüchtert mit solchen Schlagworten wie taste die Salbung nicht an. Das ist ein Mann Gottes und da ist die Salbung drauf und wer bist du, etwas dazu zu sagen? Und ich denke, wir müssen hier wirklich unterscheiden zwischen dem Begriff Unterordnung und Gehorsam. Und es ist kein Zeichen von Unterordnung, wenn der Pastor grobe Fehler macht und niemand traut sich, ihm zu sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde eingeschüchtert ist und dass er eine verkehrte, anmaßende, autoritäre, zu starke Leiterschaft hat. Und wir haben sehr wohl das Recht, egal wer wir sind in der Gemeinde, den Pastor zu fragen, du, ich denke darüber anders und ich habe ein anderes Empfinden und erklär mir das, ich verstehe das nicht. Überhaupt, denke ich, ist ein Zeichen von schwacher Leiterschaft, wenn ein Leiter Gehorsam fordert. Ich glaube, ein geistlicher Leiter hat es nicht nötig, seine Position der Autorität und der Verantwortung herauszustellen. Und Gehorsam von den anderen zu fordern. Und wir sollten immer wachsam sein, wenn wir solche Dinge hören. Gehorsam im Sinne von Willigkeit, sich leiten zu lassen, soll die Gemeinde haben. Aber es ist die Aufgabe des Hirten oder der Hirten, das auf eine biblische Art und Weise hervorzubringen in der Gemeinde. Mich fragte mal ein Pastor, wie schafft ihr es, dass ihr keine Rebellion in der Gemeinde habt, keine Spaltungen habt über so viele Jahre? Ich war so überrascht über die Frage, dass ich im ersten Moment keine Antwort wusste. Aber als ich darüber nachdachte, dann ist mir noch einiges eingefallen. Und ich habe ihm gesagt, wir versuchen, die Schafe zu lieben und zu ernähren. Und weil die allermeisten merken, dass ihnen das gut tut, sind sie bereit, uns zu folgen. Und sie haben keine Gelüste, woanders hinzugehen. Wenn die Gemeinde rebelliert und ganze Gruppen aufstehen und wegrennen und so etwas, dann muss die Leiterschaft sich fragen, was sie verkehrt macht. Es Es ist leicht zu sagen für den Pastor, ja, bei uns ist Rebellion in der Gemeinde. Ja. Wenn die Gemeinde bekommt, was sie braucht, dann gibt es keinen Grund für Rebellion. Ein Pastor sagt mal zum anderen Pastor, ihr seid eine Schafe stehlende Gemeinde. Nein, sagt er, wir sind eine graswachsende Gemeinde. Wenn wir eine richtige Leiterschaft haben, wo wir versuchen, in Wahrhaftigkeit und in Demut zu leiten und nicht auf dem hohen Podest über allen anderen stehen. Und wenn wir wissen, dass wir auch Fehler machen und auch das zugeben können, dann werden die anderen für uns beten und dann werden sie uns gerne folgen. So haben wir es versucht all die Jahre. Wir haben nie eine Gemeindespaltung gehabt. Jede Gemeinde hat mal ein, zwei Rebellen. Aber wenn das Gros der Gemeinde hinter der Leiterschaft steht, haben die einzelnen Rebellen keine Chance. Sie wollen aufstehen und großes Teteretä machen und wollen sagen, also das ist alles nicht richtig und wir müssen jetzt das unternehmen, lass uns irgendwie weggehen oder was. Das Gros der Gemeinde wird sagen, du sei stille, demütige dich, das ist nicht in Ordnung. Das wird Gott niemals segnen, was du da versuchst. Niemand ist interessiert, ihm zuzuhören. Und ich finde, so muss es sein. Pastor Cho, der die größte Gemeinde in der ganzen Welt hat, er sagt, sie haben niemals eine Spaltung gehabt. Bei Hunderttausenden von Mitgliedern. Und sie planen auch keine demnächst. Wenn wir die biblischen Regeln befolgen, 1. Timotheus 4,12, dort, was wird dort gesagt? Ja, 1. Timotheus 4,12, sei ein Vorbild den Gläubigen. 4,12. Im zweiten Teil. Niemand verachte deine Jugend, sei ein Vorbild der Gläubigen. Ein Vorbild im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Du denkst, das wird vielleicht in der Anweisung sein für einen Sonntagsschüler. Das war die Anweisung eines Apostels an einen Apostelkollegen. Timotheus war ein Apostel. Und Paulus hat nicht gesagt, du bist Apostel und die werden dir schon folgen. Sondern für ihn gilt genau dasselbe wie für jeden anderen geistlichen Leiter. Du musst dir deine Autorität erwerben, verdienen. Du kannst dir 10-mal auf deine Visitenkarte Apostel schreiben. Wenn du nicht die Zeichen eines Apostels hast und ein großes Vorbild bist, in all den Dingen, in denen ein Apostel Vorbild sein soll, niemand wird dir folgen. Und manche Pastoren denken, weil sie Pastor sind, sollte die Gemeinde auf sie hören. Die Bibel kennt keine Amtsautorität, sondern eine erworbene Autorität durch das eigene Vorbild. Dasselbe trifft dann auch zu auf den Bereich von Familie. Manche Ehemänner meinen, weil sie der Ehemann sind, sollte die Frau sich ihnen unterordnen. Und wir werden nachher sehen, dass es ein folgenschwerer Irrtum ist. 1. Petrus 5, 2 und 3.
Svetre.
Ich lese einmal vor, du kannst inzwischen suchen. 1. Petrus 5, 2 und 3. Ach, fangen wir ruhig bei 1 an. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christus, auch Teilhaber der Herrlichkeit und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig und gottgemäß und auch nicht aus schändlichen Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertraute Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar wird, so werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen.
Пазете Божието стадо, което е между вас, надзиравайте го не с понабреждение, а доброволно, като за Бога, нито за гнусна печалба, но в сърдия. Нито като че господствате на скалата, което ви се е поверявало, а като показвате пример на скалата. И когато се яви пастир на началник, ще получите венеца на славата, който не повярва.
Hier ist eine interessante Formulierung, nicht als die, die herrschen über die Herde. Im Griechischen ist dort noch stärker, niederherrschen. Sondern indem wir Vorbilder sind. Und selber willig sind, den ersten Schritt zu gehen, zu dienen und uns zu engagieren. Ein Vorbild zu sein für alle. Und keinen Zwang auszuüben. Das sind wichtige Elemente von wirklicher Leiterschaft. Matthäus 20, 25, 28. Dort sagt Jesus, die Könige in der Welt, die herrschen, indem sie bedrücken und Gewalt ausüben. Aber bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer der Größte sein will, sei der Diener von allen. Hier haben wir wieder Autorität, die erworben wird durch Dienen. Die geistliche Autorität, die eine Leiterschaft hat, bezieht sich auf die Lehre und auch in manchen Fällen auf den Lebensstil der Gläubigen. Und zwar immer dann, wenn also ethische Grundfragen der Bibel verletzt werden. Aber es gibt keine Autorität, die total über das Privatleben herrschen könnte. Wenn ein Mann, ein Bruder seine Frau schlägt, ist das eine Sache, wo die Ältesten eingreifen müssen. Amen, seht ihr das auch so? Ja. Aber ob seine Frau arbeiten geht oder nicht, das ist ihre Privatsache. Ob sie in Urlaub fahren oder nicht, ist ihre Privatsache. Wie viele Kinder sie haben wollen, ist ihre Privatsache. Niemand geht diese Dinge etwas an. Und der Pastor hat keine Autorität, in diese persönlichen Dinge hineinzusprechen. Ja. Ich hörte mal einen Pastor, der hatte ein solches Verständnis von totalem Gehorsam. Und er sagte seiner Gemeinde, Gott hat zu ihm gesprochen, die ganze Gemeinde muss einen missionarischen Einsatz in einem anderen Land machen. Und weil Gott zu ihm gesprochen hat und weil ein Segen auf Einheit ist, was auch wirklich stimmt, deswegen müsste jeder von der Gemeinde seinen Urlaub geben für diesen Einsatz. Und wer das nicht tun würde, wäre ein Rebell und würde gegen Gott aufstehen. Und jeder sollte viele tausend Mark für diesen Einsatz bezahlen und keiner durfte fehlen. Das ist ein deutliches und krasses Beispiel von einem Missbrauch von der Autorität eines Pastors. Und er versucht mit Druck und mit Zwang und Einschüchterung die Leute zu bewegen, zu tun, was er meint, was richtig ist. Es mag sein, dass Gott ihm gesprochen hat, dass die Gemeinde einen solchen Einsatz dort tun soll. Aber er kann nicht mehr tun, als das der Gemeinde vorlegen und dann beten, dass Gott zu jedem Einzelnen, der mitkommen soll, spricht und ihn bewegt zu kommen. Mehr dürfte er nicht tun. Und es ist ein verkehrtes Konzept. Ich bin der Pastor und die Gemeinde muss mir total gehorsam sein. Und wer eine solche Einstellung hat, geht einen Weg, der, wenn er konsequent zu Ende gedacht wird, sehr schnell in eine Sekte hineingehen wird. Dann gibt es auch einen Missbrauch von Autorität, wo der Pastor bestimmen darf, wer wen heiratet. Es gibt Gemeinden, da möchten Liebende heiraten und der Pastor sagt, das ist nicht richtig. Gott hat mir nicht gesagt, dass ihr zusammengehört. Und immer wieder habe ich Kontakt mit Christen aus einer solchen Gemeinde. Und die solch eine Prägung haben. Und sie sagen, bitte bete, ob wir zusammengehören und ob wir heiraten sollen. Und ich sage, ich bete gerne, aber hierfür verspreche ich dir, werde ich nicht beten. Du musst wissen, ob du mit ihr dein Leben lang zusammen sein willst. Das ist nicht meine Sache. Ich werde nicht eine Minute dafür beten. Wenn du nicht sicher bist, willst du handeln nach dem, was ich dir sage? Weil was würde passieren? Nach 4 Wochen kommst du wieder und sagst, Pastor, du hast gesagt, ich soll die Frau heiraten. Genau wie Adam beschwert sich bei Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Ich möchte nicht eine solche unangenehme Situation haben. Du musst wissen, und Gott wird zu dir reden oder nicht. Und ich kann dir nur sagen, wenn du Zweifel hast, lass es lieber sein. Wenn du es von ganzem Herzen tun möchtest und es gibt keine geistlichen Gründe dagegen, ja? Nehmen wir an, sie ist gläubig und er ist der berühmte ungläubige Drogenabhängige, der verspricht sich demnächst zu bekehren. Dann würde ich sagen, als Pastor Mädel, lass die Finger davon, das ist nicht nach dem Worte Gottes. Und wenn sie sagt, ich werde ihn trotzdem heiraten, sage ich, ja, aber du brauchst einen anderen Pastor für die Trauung. Und wenn sie dann loszieht, irgendwo in eine traditionelle Kirche sich trauen lässt und dann kommen sie wieder, dann sind sie verheiratet, dann segne ich sie sogar. Weil sie brauchen mit solchen schwierigen Startbedingungen den Segen des Herrn. Aber ich werde nicht im Nachhinein sagen, der Schritt war doch richtig. Aber so ist Gott, wenn wir einen verkehrten Schritt tun, Gott wird trotzdem versuchen, mit uns das Beste daraus zu machen. Und es ist ein Missbrauch der Autorität des Pastors, wenn er bestimmen darf, wer wen heiratet. Und Gläubige sollten so mündig und so reif und so untergeordnet sein, dass sie sagen, Pastor, ich schätze dich sehr, aber an diesem Punkt kann ich dir nicht folgen. Und das ist Unterordnung. Unterordnung ist nicht immer dasselbe wie Gehorsam. Man kann mit einer arroganten Haltung sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen und das ist alles Mist. Aber man kann auch sagen, bei allem Respekt. Und so gut sonst die anderen Dinge deines Dienstes sind, aber das kann ich so nicht übernehmen. Bitte nimm das nicht als einen Angriff auf dich selbst. Aber ich kann dir in diesem Punkt nicht folgen und werde anders entscheiden. Das wäre ein schönes Beispiel von Unterordnung. Amen. Ja, einige zögern noch. Nachher machen wir vielleicht noch ein anderes Beispiel von Unterordnung. Es gibt andere schöne Anweisungen. Titus 1, 5 bis 9, vielleicht gehen wir jetzt gar nicht mehr so ganz durch dort. Qualifikationen des Leiters, die vorhanden sein müssen, bevor er eine Position der Verantwortung als ältester Diakon bekommt. Nicht eigenmächtig. Eigenmächtig bedeutet, er darf nicht unabhängig sein und das tun, was er denkt, was richtig ist, ohne Rücksicht auf die anderen. Sondern er fließt mit der Ältestenschaft mit. Das Leiterschaftsmodell der neutestamentlichen Gemeinde ist ein Team von Ältesten. Nicht einen Herrscher und 10 Nicker. Ein Team, das in Liebe und Freundschaft miteinander verbunden ist, das sich gegenseitig ergänzt und das in Einheit handelt. Sagst du etwas, gibt es doch gar nicht. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und weil es etwas kostet, eine solche Form von Leiterschaft zu leben, gehen viele lieber zu dem Führungsprinzip in der Welt, wo man eine Pyramide hat und oben herrscht der einsame König. Das ist viel einfacher. Das funktioniert auch, wenn die Spitze nicht im Gehorsam gegenüber Gott ist. Aber das Team wird nur eins sein, wenn jeder Einzelne wirklich im Geist sich bewegt. Weil sie so unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und es braucht das Wunder Gottes jedes Mal. Und es braucht die Willigkeit jedes Einzelnen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Anders wird es niemals funktionieren. Aber in einer solchen Leiterschaft ist Schutz da für jeden Einzelnen in der Leiterschaft. Und es fällt einer Gemeinde leicht, einer solchen Leiterschaft zu vertrauen. Nicht eigenmächtig. Nicht jähzornig oder schändlichen Gewinn nachgehend. Und dann noch etwas Schönes von den Ältesten wird gesagt, sie sollen an dem Wort, das der Lehre gemäß ist, festhalten. Und ähnlich auch in 1. Timotheus 3. Älteste sollen lehrfähig sein. Also wenn wir da den Extremfall haben, dass zum Beispiel eine Leiterschaft da ist, die nicht zwischen dem Geist Gottes und dem Geist von unten unterscheiden kann, so etwas gibt es, dann haben wir als normale Gläubige keinerlei Veranlassung, diesen Ältesten zu folgen, nur weil sie Älteste sind. Die Qualifikation eines Ältesten ist, er muss lehrfähig sein, er muss die gesunde Lehre kennen und anbieten können. Ein Bruder sagte mir einmal, in unserer Gemeinde die Ältesten, die sind nur Kellner. Und einmal im Monat teilen sie das Abendmahl aus. Aber sie sind keine geistlichen Leiter, an denen wir uns orientieren können. Sie haben keine Weisheit, sie können nicht beten, da ist keine Kraft in ihrem Leben. Das ist nicht das Modell von neutestamentlicher Ältestenschaft. Nicht streitsüchtig, gütig, nicht geldliebend. Da soll eine Offenheit sein, keine Heuchelei. Ich habe das erlebt, dass ich mit Pastoren gesprochen habe und sie haben mir die süßesten Worte erzählt. Und was für ein lieber, netter Bruder ich bin. Und dann bin ich weggegangen und dann haben dieselben Pastoren vor ihrer Gemeinde gesagt, nehmt nichts von dem an, der ist vom Teufel. Natürlich kann Gott solche Heucheleien nicht segnen. Ja? Wir haben Differenzen manchmal im Reiche Gottes. Ja? Und Differenzen zu haben, ist nicht unbedingt sündig. Aber wenn ich dem Bruder so ein Theater vorspiele und sage, du bist der netteste Bruder, und dann geht er weg und ich sage der Gemeinde, der ist vom Teufel. Das ist schlimme Sünde. Und das wird seine eigene Fähigkeit, die Gemeinde zu leiten, untergraben. Und entweder wird eines Tages eine geistliche Revolte diese Leiterschaft hinwegfegen oder die Gemeinde wird sich spalten und auseinanderbrechen. Ja. Oder wenn Leiter über andere Leiter negative Dinge weitererzählen und sie verleumden, Gerüchte erzählen. Jemand rief mich an und sagt, mir wurde berichtet, das und das hast du da in Kasachstan gelehrt. Du hast gelehrt, wenn ein Mann Gottes auf der Reise ist und ist weg von der Familie, kann er sich ruhig eine andere Frau nehmen für ein paar Wochen. Und er sagt, ich weiß, dass du so etwas nie lehren würdest. Aber die Brüder bei mir bestehen darauf, dass du es gesagt hättest. Und er sagt, ich werde anrufen, ich werde fragen. Ja? Ich sage, Sie können gerne die Kassetten bekommen aus jenem Seminar in jener Gemeinde dort in Kasachstan und Sie können alles hören, was ich gesagt habe. Es ist alles öffentlich. Diese Heuchelei, diese Verleumdung, dieser Neid, dieser Konkurrenz, das sind die Probleme der traditionellen Gemeinden, nicht ihre Lehre, ihr Verständnis. Gott wird seinen Heiligen Geist nicht geben, wenn wir in dieser Weise ihn betrüben. Und für einen geistlichen Leiter sind diese Dinge nichts. Er soll wahrhaftig sein in Liebe. Und wenn ich mit einem nicht übereinstimme, dann kann ich ihm das sagen. Ich stimme nicht mit dieser Sache überein. Aber ich tue das mit Respekt. Und der Unterschied ist nicht für mich die Berechtigung und die Begründung, diesen Bruder jetzt nicht mehr zu lieben. Okay, wir müssen unbedingt weitermachen. 1G. Es gäbe noch so viel zu dem Führungsstil zu sagen. Lest die Pastoralbriefe Timotheus, Titus, voller wunderbarer Anweisungen. 1G. Der geistliche Leiter wird dafür sorgen, dass er ein harmonisches Familienleben hat. Wenn du Freude an deiner Frau, an deinen Kindern verlierst, du bist in Problemen. Die Probleme kommen nicht, sie sind schon da. Und du musst die Notbremse ziehen und du musst ins Gebet und du musst deine Haltung ändern. Freude ist ein Resultat von Wertschätzung und Dankbarkeit und Dienen. Und ihr lieben Männer, das Wort Gottes sagt uns, wir sollen unsere Frauen lieben. Und das Wort Gottes sagt den Frauen, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen. Und an der Stelle vertauschen wir die Dinge oftmals. Wir lesen dann so: Ihr Männer sagt euren Frauen, dass sie sich unterordnen sollen. Ihr Frauen sagt euren Männern, dass sie euch zu lieben haben. Aber so funktioniert es nicht. Ich habe das versucht. Der Segen des Herrn war nicht da drauf. Ja? Ich habe nicht Autorität, weil ich der Mann bin oder weil ich der Vater bin. Ich habe das versucht. Ich habe richtig auf den Tisch gehauen. Jetzt ist genug, mir reicht es, alle Mann herhören, ich bin der Boss. Es hat das Problem nicht gelöst, sondern noch vermehrt. Die biblische Ordnung für die Familie gibt uns Frieden. Und wir sind gut beraten, hier genauso eben nicht Unterordnung zu fordern, sondern als Männer eben es den Frauen leicht zu machen oder unserer Frau es leicht zu machen, sich uns unterzuordnen. Und genauso heißt es auch nicht, ihr Väter fordert von den Kindern Gehorsam. Wir können es uns viel leichter machen. Ich sage meinen Kindern, das sagt der Herr, Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Das habe nicht ich mir ausgedacht, das sagt der Herr euch. Und sobald sie lesen können, sage ich, schau, lies einmal, Epheser 6,1. Und warum sagt der Herr das? Weil der Vater immer recht hat? Weil er der große Boss ist? Warum gibt Gott diese Anordnung? Auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Also erkläre ich meinen Kindern, schau mal, Gott gibt dir diese Anweisung, weil er will, dass es dir gut geht. Nicht, weil er sagt, ich bin fehlerfrei. Nicht, weil er sagt, ich habe ein Recht, sie zu bedrücken. Sondern weil Gott möchte, dass sie eine gute Zukunft haben. Deswegen gibt Gott ihnen die Anweisung. Und mehr brauchen wir nicht zu tun. Und dann nur darauf achten, wie es dann im nächsten Vers heißt, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Es ist ein leichtes als Vater, harte, strenge Anweisungen zu geben und einen Militärton sich zuzulegen. Und nur ein paar Minuten so mit unseren Kindern umzugehen und ihnen Befehle zu erteilen und sie hart zu korrigieren. Und sie werden verzweifelt sein, sie werden weinen und danach kommt der Zorn. Und wir erzeugen die Rebellen. So viele ignorante Eltern gehen in die Familienberatung und sagen, ich weiß nicht, was mit meinen Kindern los ist. Ja, das Wort Gottes sagt, was mit deinen Kindern los ist. Die Eltern haben versagt. Das ist mit den Kindern los. Die Art und Weise, wie ich etwas sage, entscheidet darüber, ob das Kind das gerne tut oder nicht. Und wenn wir liebevoll und geduldig unsere Kinder bitten, etwas zu tun, und wenn wir sie loben und lieb haben, werden sie das gerne tun. Und wenn sie sehen, dass wir auch Geduld haben können und einmal respektieren, dass sie vielleicht irgendwo gerade an einer wichtigen Sache sind und das, was wir jetzt getan haben möchten, ein bisschen später machen wollen. Und wenn sie erleben, wenn wir etwas falsch gemacht haben, dass wir hingehen und auch wenn sie 6 Jahre sind, du, ich war nicht richtig, ich war zu hart, ich war ungeduldig, bitte vergib mir. Dann werden wir erleben, wie unsere Kinder wirklich mitfließen mit uns. Und sie sind lieb. Und sie können sagen, ja, Papi, ich vergeb dir und nehm mich in den Arm. Das ist überhaupt kein Problem für Kinder. Und wenn dann eine Situation ist, wo ich sage, du, pass auf, jetzt ist es brenzlig, lass alles stehen und liegen, du musst sofort das und das tun, dann tun sie das auch. Aber wenn ich sie schikaniere und nur weil ich der Boss bin, ich gebe Befehle, du lässt jetzt deine Spielsachen sein und du machst, was ich sage, und zwar jetzt. Dann ziehen wir uns Rebellen heran. Und das Ende vom Lied ist, sie werden in Drogen gehen, in Alkohol, in Gewalt, in Kriminalität. Und wir werden die Saat ernten, die wir ausgestreut haben. Es gäbe so viel mehr zu diesem wichtigen Thema zu sagen, aber weil es 6 schöne Lehrstunden vom Eberhard Mühlern gibt, auf Russisch und Rumänisch und Bulgarisch und viele andere Sprachen, deswegen kürze ich das einfach jetzt ab hier. Und ihr könnt diese Kassetten bei uns bekommen. Schreibt uns und wir werden euch helfen. Einen Punkt möchte ich aber wenigstens noch erwähnen, auch wenn ich darüber nicht ausführlich lehren werde jetzt. Zu dem harmonischen Eheleben gehört auch, halte deinen Stift bereit, deinen Block, ein erfrischendes, schönes und regelmäßiges sexuelles Erleben. In aller Offenheit, ohne Schuldgefühle. Hast du auch alles übersetzt? Ohne Schuldgefühle. Und ohne brutale, selbstsüchtige Gier. Sondern im Heiligen Geist, in Liebe, in Wahrheit, einer achte den anderen höher als sich selbst, einander zu dienen. Halleluja. Und das ist ein wichtiger Aspekt von geistlicher Leiterschaft. 1H. Die aktive Terminplanung. Mit aktiv meine ich, du machst deine Termine. Und wenn du darauf verzichtest, deine Termine zu machen, werden deine Umstände die Termine machen. Und der Teufel wird durch die Umstände dir helfen, hübsch beschäftigt zu sein. Das ist die größte Gefahr für den erfolgreichen Leiter, dass er zu viele Aktivitäten unternimmt, dass er kopflos ist, planlos ist, unsystematisch und alles macht und nichts schafft. Wir brauchen Prioritäten. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Pastor gesprochen, in einem anderen Land, und ich sage, lass uns mal ein bisschen über diese Dinge sprechen. Und ich sage, komm, lass deine Frau mal die Sachen in der Küche liegen lassen, die soll sich mal dazusetzen. Und dann erzählte ich ihm davon, dass wir einen Familientag haben. Und dann lassen wir die Gemeinde Gemeinde sein. Und wenn jemand anruft, dann sage ich, du, bist du am Sterben? Oder meinst du, das könnten wir auch am Dienstag erledigen? Du hast wahrscheinlich vergessen, Montag ist mein freier Tag, Gott segne dich, auf Wiederhören. Und wenn die Arbeit mir so viel Spaß macht und ich vergesse, so etwas zu sagen, dann meine Frau, denk dran, Familientag. Und ich merkte, als ich von diesen Dingen anfing zu sprechen, die Frau kriegte leuchtende Augen. Und der Pastor sagte, wir haben zu viel zu tun und wir brauchen das auch nicht. Ich sage, meinst du wirklich, dass ihr das nicht braucht? Nein, meine Frau ist auch engagiert für die Gemeinde und im Reich Gottes. Und überhaupt, bei uns sind immer so viele Leute. Und unsere Wohnung ist immer offen und da sind immer ganz viele. Und wir brauchen das nicht. Und ich sagte, wollen wir mal deine Frau fragen? Und ich wusste, was sie wollte. Die Männer sind anders an der Stelle. Und sie brauchen Weisheit. Krieg zu führen macht Spaß. Und die Männer wollen raus und Schlachten schlagen und große Feldzüge. Aber die Frauen möchten, dass die Männer auch mal zu Hause sind. Und er hat dann gesagt, gut, er wird das überlegen. Als ich das nächste Mal wieder kam, voller Stolz, hat er mir erzählt, wir haben jetzt einen Familientag. Und meine Frau ist so glücklich, sagt er. Halleluja. Und um richtig zu planen, brauchen wir, egal ob wir in Äthiopien sind oder ob wir in Uganda sind oder irgendwo im Busch, wir brauchen einen Terminkalender. Woher wissen wir das? Gott zählt die Tage. 6 Tage hat er gearbeitet, am 7. Tag hat er geruht. Also hat er gezählt von 1 bis 6 und sagt, jetzt ist der 7. Und wenn Gott einen Ruhetag hat am 7. Tag, dann brauchen wir auch 6 Tage Arbeit und einen Ruhetag. Und entweder wir legen fest, wann unser Ruhetag ist, oder die Umstände werden sagen, du wirst nie einen haben. Und wir müssen Prioritäten haben und unsere Zeit einplanen. Und da muss Zeit sein für die Familie. Und da muss Zeit sein für Gebet, Studium, persönliche Erbauung. Da muss Zeit sein, auch einmal Impulse von anderen gesalbten Dienern Gottes zu empfangen, durch Video oder Kassette oder Bücher. Und da muss auch Zeit sein für Erholung. Und wenn ich am Ende der Woche meine nächste Woche plane, dann gibt es 1-2 Vormittage, wo ich einen großen Querstrich mache über den halben, die Kalenderseite. Und dort nehme ich mir Zeit zu beten, zu lesen, zu studieren. Und früher war ich so dumm, dass ich meinen Terminkalender mit in die Gemeinde genommen habe. Und Menschen sagen, oh, ich brauche Hilfe, gib mir Rat und hilf mir. Und man fühlt sich auch so gut, wenn alle kommen, wenn alle was von einem wollen. Man ist also so wichtig und ohne mich läuft gar nichts. Das ist fleischliche Lust. Zu genießen, also ohne mich geht eben gar nichts. Mancher Pastor meint, er könnte keinen Urlaub machen, weil ohne ihn die Gemeinde zusammenfällt. Ich sage, wenn deine Gemeinde zusammenfällt, nur weil du 4 Wochen weg bist, dann war es sowieso Menschenwerk und dann ist gut, dass es endlich zusammengekracht ist. Dann kannst du noch einmal neu auf den Grundlagen des Wortes aufbauen. Was von Gott ist, wird bestehen bleiben. Und was vom Menschen ist, kracht zusammen. Und dann nehme ich meinen Terminkalender und sage, ja, mal schauen, wo wir uns da treffen können. Und dann stehen diese lieben, netten, kleinen Christen hinter mir und schauen mir über die Schulter in meinen Kalender. Und dann sagen sie, schau mal, da könnten wir doch, da hast du doch noch keine Termine. Ich sage, nein, das ist doch der Familientag. Na komm, das wird doch nicht so wichtig sein. Ich habe Probleme, Mensch. Und hier, da willst du den ganzen Vormittag beten, da könnten wir uns doch treffen. Jetzt bringe ich den Kalender nicht mehr mit. Ich sage, du willst einen Termin? Ruf mich an zu Hause. Und ich habe den Kalender und wir haben ja noch kein Bildtelefon. Und dann schlage ich die Seite auf und da steht, einen halben Vormittag beten, studieren. Sag ich, nein, das tut mir leid, da habe ich schon einen wichtigen Termin. Ist leider nicht zu machen. Da ist der Familientag auch ganz wichtig, das kann ich leider nicht. Der ist schon belegt, der Termin. Und so bestimme ich, wann es geht. Weil jeder, der Probleme hat, glaubt, dass sein Problem so wichtig ist, dass es sofort gelöst werden muss. Und das entspricht allermeistens nicht den Tatsachen. Also lass uns dort wirklich unsere Planung selber übernehmen. Einmal die Woche oder alle 14 Tage nehme ich mir Zeit und gehe stundenlang spazieren. Nur der Herr und ich. Und dann rede ich nicht meistens über Erweckung und Projekte und Kampf. Dann schauen wir uns die Wolken an und die Blumen und die Vögel. Ja, muss auch immer einer dem Herrn sagen, was für schöne Wolken er da macht und schöne Farben, Sonnenuntergang. Er gibt sich so viel Mühe, da immer schön was hinzumalen und keiner nimmt es wahr, keiner dankt ihm dafür. Wenn ich von einem solchen Spaziergang zurückkomme, ich fühle mich wie aus dem Urlaub. Und hinterher arbeitet es sich umso besser. Also lass uns da ohne Schuldgefühle mutig unsere Termine planen. Eins I. Beziehung zu anderen Leitern. Der gesegnete, vernünftige geistliche Leiter hat reichlich Beziehungen zu anderen geistlichen Leitern. Er kommt mit ihnen zusammen, er trifft sich, er hat Beziehungen, Freundschaft. Da ist Austausch, Anteilnahme. Und es findet auf eine wunderbare Art und Weise Korrektur durch Vorbild statt. Wenn Pastoren zusammenkommen und jeder verzichtet darauf, dem anderen von seiner Lehre zu überzeugen und dem anderen reinzureden, wie er seine Arbeit zu machen hat und unbedingt Fehler zu finden beim anderen, sondern einfach nur zusammenkommen zur Gemeinschaft und zur Ermutigung. Das ist ein großes Wunder. Aber so etwas gibt es. Und Gott erfreut das kolossal. Nicht nur, dass es Spaß macht, auch darüber hinaus gibt es einen enormen Schutz für jeden Einzelnen. Weil er in dieser Gemeinschaft lernt, sich fernzuhalten von Gedanken des Neides und der Konkurrenz. Und weil es lernt, sich zu freuen über die Erfolge und Siege des Kollegen. Und weil er dort hautnah spürt, er ist nur einer von ganz vielen. Wenn der große, erfolgreiche Mann Gottes immer nur alleine ist, dann fängt er an zu glauben, er ist der Nabel der Welt. Und er ist der Größte und der Allerwichtigste. Aber sobald er beginnt, sich mit anderen zu treffen, wird er erkennen, Gott segnet die auch. Und selbst wenn er nicht mehr da seines Tages, das Werk Gottes wird weitergehen. Und er wird sich begreifen als kleinen Teil von etwas ganz Großem. Sprich, er kommt in die Wahrheit hinein, er lernt Demut. Und er wird lernen, dem anderen zu dienen. Und er wird sagen, Herr, segne meinen Pastor in der anderen Gemeinde. Segne ihn mehr als mich. Aber vergiss mich nicht. Und dann haben wir Gemeinschaft, weil da nichts Trennendes ist. Uns trennen nicht verschiedene Lehren. Was uns trennt, ist Selbstsucht, Konkurrenz und all diese anderen schlechten Dinge. Es ist eines der schwersten Dinge, aber auch eines der gesegnetsten Dinge, wenn die Pastoren einer Stadt, eines Landes zusammenkommen. Und wir hören das immer wieder von Pastoren, die zu unserer Pastorenkonferenz kommen, dass sie das so genießen, dass es dort ohne Bürokram und ohne Organisatorisches abgeht und wo wirklich Gemeinschaft und Austausch und der Heilige Geist im Mittelpunkt ist. Und wenn geistliche Leiter sich isolieren, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Und das bringt uns jetzt auch zu dem nächsten Punkt, den wir noch ganz schnell abhandeln werden in den letzten Minuten. Wie viele noch? Punkt 2. Endlich. Ich möchte noch etwas Wichtiges sagen über den Umgang mit verkehrten Diensten. Jeremia 3,15, Gott verspricht, er wird uns Hirten nach seinem Herzen geben. Die werden euch weiden, sagt er, mit Erkenntnis und Verstand. Aber Gottes Wort sagt auch ganz klar, dass es verkehrte Dienste gibt. Und dass diese verkehrten Dienste oder verkehrte Diener Schaden und Zerstörung anrichten. Und die Aufgabe des geistlichen Leiters ist es, die, für die er Verantwortung hat, zu schützen vor falschen, zerstörerischen Einflüssen. Apostelgeschichte 20, 29 bis 31. Paulus sagt zu den Ältesten von Ephesus, nach meinem Abgang werden Wölfe kommen, die die Herde nicht schonen. Er wollte also, dass die Leiterschaft diese Gefahren kennt und weiß, wie sie sich vorbereitet. Die Aufgabe des Leiters ist, seine Herde zu schützen. Er muss die Gefahren rechtzeitig erkennen und total frei von Menschenfurcht sie entschlossen abwehren. Und er darf keine Angst haben, was seine Gemeinde darüber sagen wird oder was andere Leute darüber sagen werden. Und er soll es auf solche eine Art und Weise tun, dass er selber sich frei hält von Bitterkeit und von Richten und von Ablehnung. Und sehr oft erleben wir das, dass Gemeinden verwirrt werden, beunruhigt werden, gespalten werden oder sogar zerstört werden. Weil die Gefahr zu spät oder überhaupt nicht erkannt wurde. Es gibt große Gemeinden, die durch falsche Dienste, die man hineingelassen hat, einfach zerstört worden sind. Manchmal betrifft es falsche Lehre, aber sehr viel häufiger etwas, was viel schwieriger zu entdecken ist, falsche Motive. Wenn es falsche Lehre ist, dann ist das schnell zu erkennen, wenn wir ein klares Verständnis von der neutestamentlichen Lehre haben. Ako, 1. Timotheus 4, 1 bis 11 warnt vor solchen Phänomenen. Dort wird von betrügerischen Geistern und von der Lehre von Dämonen gesprochen. Was uns sagt, dass es also religiöse Geister gibt, die in einem scheinchristlichen Gewande daherkommen und Lehre verbreiten. Und diese Lehre wird niemals eine Bereicherung sein, wird immer eine Beraubung sein, weil es keine Zusätze nötig sind zum Worte Gottes. Und dann wird auch ein Typ von solcher falschen Lehre beschrieben, nämlich die Gesetzlichkeit, die zu falschen Opfern auffordert. Zum Beispiel verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu meiden. Und das Wort Gottes sagt uns, dass wir selber jede Hilfe des Herrn empfangen müssen, um heranzuwachsen. Epheser 4, 11 bis 13 wird von den Aposteln, Propheten, Lehrern und Hirten und Evangelisten gesprochen. Und die hat der Herr gegeben, um die Gemeinde in die Reife und in die Mündigkeit zu führen. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, heißt es, die hin und her geworfen sind von jedem Wind der Lehre. Und dann wird von Betrug gesprochen, der also eben den Gläubigen gebracht wird. Und diese falschen Diener Gottes werden charakterisiert als solche, die ihren eigenen Willen tun. Kolosser 2,8 und dann vor allen Dingen 16 bis 23. Den eigenen Willen tun und nicht festhalten an das Haupt. Und das herausragende Merkmal ist, dass gerade solche Leute besonders stark betonen, der Herr hat mich gesandt. Und du würdest denken, naja, das sind doch Menschen total geführt vom Heiligen Geist. Der Herr hat ihn gesandt. Wieso kann denn jetzt unser Pastor einfach sagen, der kommt jetzt nicht auf die Kanzel? Der Herr hat ihn doch gesandt. Wir sind eine große Gemeinde und es vergeht kaum eine Woche, wo nicht jemand anruft oder ein Fax schickt oder irgendwie nachfragt, ob er nicht bei uns predigen dürfte. Weil wer hier predigen kann, wird auch in vielen, vielen anderen Gemeinden dann predigen können. Und außerdem ist das Opfer hier viel größer als in einer kleinen Gemeinde. Und an der Art und Weise, wie sich jemand uns nähert, kann man schon erkennen, ob das von Gott ist oder nicht. Ein Diener Gottes, der wirklich eine Botschaft hat für unsere Gemeinde, wird nicht kommen und sagen, ich möchte bei euch predigen, sondern er möchte mit den Leitern Beziehung und Kontakt haben. Und wenn tausendmal Gott zu ihm gesagt hat, er wird hier stehen hinter der Kanzel und wird dieser Gemeinde das Wort bringen, dann wird er so höflich und bescheiden sein und warten, bis wir sagen, du, wo du schon in der Stadt bist und wir uns gut verstehen, wir haben den Eindruck, du sollst nächsten Sonntag bei uns predigen. Jeder, der sich selbst einlädt, ist von vornherein verdächtig. Denk einmal darüber nach. Ja? Jemand kommt zu mir und sagt, ich habe auch einen Dienst in den Osten. Ich sage, na Halleluja, prima Bruder, da brauchst du noch viele Arbeiter. Ja, sagt er, aber ich kenne da niemanden. Ich sage, oh, der Herr wird schon dafür sorgen, dass du da hinkommst. Ja, kann ich nicht mit dir mitfahren und du gibst mir ein paar Adressen und vielleicht noch einen Brief dabei. Paulus warnt vor denen, die mit Empfehlungsbriefe daherkommen. Unser Empfehlungsbrief ist die Arbeit, die wir zu Hause leisten. Das ist unser Empfehlungsbrief. Und der Bruder sagt, ja, aber die da drüben kennen mich doch nicht. Wie sollten sie mich einladen? Ist ja völlig unmöglich. Sag, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Als Gott gesagt hat, wir sollen in die GUS oder damalige Sowjetunion, kannten wir keine einzige Person da drüben. Und wir haben 2 Jahre gebetet, dass Gott die Tür auftut. Und dann hat Gott einen Bruder von drüben hierher geschickt. Und wir sind mit ihm in Kontakt gekommen und ein paar Monate später hatten wir unsere erste Konferenz da drüben. Einmal hörte ich am Telefon Bericht über einen bestimmten Pastor in Minsk, Weißrussland. Und während der Bruder darüber redete, wusste ich in meinem Herzen, Gott will, dass ich da predige. Und ich habe einfach in den nächsten Wochen dafür gebetet, dass Gott irgendwas tun soll. Dann hatte dieser Pastor in Minsk ein Video von unserer 3G-Konferenz bekommen, wo Pastor Cho gesprochen hat. Und bevor Pastor Cho spricht, musste ich eine Ansage machen. Vielleicht eine halbe Minute oder so. Und er sieht das Video, kannte mich nicht, hat nie eine Predigt gehört, weiß überhaupt nichts über mich. Und bevor Cho kommt, mache ich eine halbe Minute Ansage. Und Gott spricht zu ihm, den musst du einladen. Und dann hat er mich eingeladen. Und ich habe zu Hause gesessen, wann kommt meine Einladung nach Minsk? Ja. Und der verkehrte fleischliche Dienst mit falschen Motiven ist daran zu erkennen, dass jemand sich selber Türen auftun will. Dass jemand nicht bereit ist zu warten und Gott handeln zu lassen. Und dass er mit den Methoden der Manipulation oder Versprechung sich seinen Weg nach oben bahnt. Und das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte nicht gerne erniedrigt werden. Also will ich nach Gottes Maßstab oder Gottes Weg nach oben kommen. Vor vielen Jahren war da ein bestimmter Pastor und hat eine Werbung gemacht und sagt, das ist unsere erste XY-Gemeinde in der DDR. Also sie waren nicht aus der DDR, sondern von woanders. Und ich sagte zu meinem Freund, du pass auf, das wird Probleme geben. Wenn jemand sein eigenes Königreich baut, hier ist unsere erste Gemeinde in jenem Land. Und hat denselben Namen wie unsere Gemeinde. Und so baut man dann eine Filiale nach der anderen, alles läuft unter einer Flagge und ich bin der Präsident. Das stimmt etwas nicht. Wir sind nicht die Herren über andere Gemeinden und wir können nicht sagen, das ist unsere Gemeinde. Und ich sagte zu dem einem Bruder dort, du, pass auf, achte ganz genau. Und er sagt, aber ich habe alle seine Predigten gehört und sie sind total richtig und gut. Ich sage, Predigt ist eine Sache. Die mag konkordanzmäßig richtig sein. Aber es gibt andere Kriterien. Und wenn jemand umhergeht und seine Flagge pflanzt und seinen Namen, seine Firma verbreitet, dann wird es Probleme geben. Und wenige Jahre später ist dann dieser Dienst total abgestürzt in extreme, ganz extreme Richtungen und hat sich aufgelöst. Und Gott möchte, dass wir liebevoll, freundlich, aber bestimmt, wie das das Wort Gottes sagt, uns abwenden von so etwas. Wir sollen das nicht bekämpfen oder verfolgen, Römer 16, zum Beispiel 17, 18. Achtet auf die, die Zertrennung anrichten. Wir sind die von der So-und-So-Bewegung. Und wir haben mit denen von der So-und-So-Bewegung keinen Kontakt. Das sind künstliche Barrieren und Trennungen im Leib Christi. Und das ist Gott nicht wohlgefällig. Und Gottes Wort sagt, achtet auf die, die Zertrennung anrichten und wendet euch ab. Nicht verfolgt das, prangert das an, bekämpft das, nennt Namen, gebt eine schwarze Liste raus. Wendet euch ab davon. Das ist das Problem, wenn ich das noch ganz schnell dazufügen darf, auch dass wir sehen im Worte Gottes von Denominationen. Wenn eine Denomination sagt, dieser Bruder darf nicht bei uns predigen, weil er gehört nicht zu unserer Gruppierung. Er mag ein Mann Gottes sein, aber er gehört nicht zu unserem Stall und deswegen darf er nicht bei uns predigen. Dann beweist die Leiterschaft einer Denomination, dass ihnen ihr kleines, abgezäuntes Ding wichtiger ist als die Gesamtheit des Leibes. Und wir werden große Probleme kommen in Zukunft, weil Gott etwas Neues tut. Und wir werden sehen, wie diese Zäune zwischen Denominationen demontiert werden, indem die Gläubigen heranwachsen und aus jeder Richtung sie alle in die ganze Fülle hinein wollen. Und jeder Pastor, der einen Zaun macht und sagt, du darfst nicht zu dieser Konferenz und du darfst da nicht, weil das nicht von uns ist. Gott wird diese Diener entfernen, weil er nicht zulässt, dass weiter diese Trennungen im Leibe bestehen. Und ich bin total überzeugt davon, wir werden in Zukunft sehen, wie ganze Denominationen einfach sich immer ähnlicher werden und zusammenwachsen und wie diese Zäune auf einmal nicht mehr da sind. Und für niemanden ist mehr wichtig, ich bin Baptist, ich bin Pfingstler, nein, ich bin Wort des Glaubens. Sondern ich bin Kind Gottes. Und ich folge dem Herrn. Und er kennt solche verschiedenen Gruppierungen nicht. Also für was sollen wir sie kennen? Wir werden große Veränderungen sehen. Und großer Segen wird auf diese Einheit kommen. Halleluja. Wir müssen leider Schluss machen. Die Regie gibt mir keine Chance mehr. Ich hätte noch so viel mehr zu sagen zu diesem wichtigen Thema verkehrte Dienste. Irgendwann machen wir ein separates Thema darüber. Noch nicht fertig. So, jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen hier, ihr und auch ihr zu Hause. Und der Herr segne euch. Vielen, vielen Dank.